Kanto, das Srimad Bhagavatams, Kapitel 2, Vers 23. Die transzendentale Persönlichkeit Gottes ist indirekt mit den drei Erscheinungsweisen der Natur, nämlich Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, verbunden. Und nur zur Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der materiellen Welt nimmt er die drei qualitativen Formen von Brahma, Vishnu und Shiva an. Von diesen drei Formen ist es Vishnu, die Gestalt der Erscheinungsweise der Tugend, von der alle Lebewesen Nutzen gewinnen können. Erläuterung. Dieser Vers bestätigt, dass man dem Herrn Shri Krishna, wie bereits früher erwähnt wurde, durch seine vollständigen Teilerweiterungen hingebungsvollen Dienst darbringen muss. Shri Krishna und all seine vollständigen Teile sind Vishnu Tattva, die Persönlichkeit Gottes selbst. Die erste Manifestation, die auf Shri Krishna hervorgeht, ist Baladev. Von Baladev dann Sankarshan, von Sankarshan kommt Narayan aus Narayan. Aus Narayan geht der zweite Sankarshan hervor. Von diesem Sankarshan kommen die Purusha-Avatars. Vishnu, die Gottheit der Erscheinungsweise der Tugend in der materiellen Welt, ist der Purusha-Avatar. Bekannt als Chiru Dakoishai Vishnu oder Paramatma. Brahma ist die Gottheit der Rajas, Leidenschaft, und Shiva die der Unwissenheit. Diese drei sind die Oberhäupter der drei Eigenschaften der materiellen Welt. Die Schöpfung wird durch die Güte Vishnus ermöglicht, und wenn etwas zerstört werden muss, macht dies Shiva durch den Pandavanritya. Die Materialisten und törichten Menschen verehren sowohl Brahma als auch Shiva, aber die rein Transzendentalisten verehren die Gestalt der Tugend, Vishnu, in seinen mannigfachen Formen. Vishnu manifestiert sich in Millionen und Milliarden von integrierten und abgesonderten Formen. Die integrierten Formen werden alle als Gott selbst bezeichnet und die abgesonderten Formen werden Lebewesen oder Jivas genannt. Sowohl die Jivas als auch diejenigen, die zur selben Kategorie wie Gott gezählt werden, haben ihre ursprünglichen spirituellen Formen. Die Jivas sind manchmal der Herrschaft der materiellen Energie ausgesetzt, doch die Vishnu-Formen sind immer beherrschende dieser Energie. Wenn Vishnu, die Persönlichkeit Gottes, in der materiellen Welt erscheint, kommt er, um die bedingten Lebewesen, die unter dem Einfluss der materiellen Energie stehen, zu befreien. Die bedingten Lebewesen erscheinen in der materiellen Welt, weil sie herrschen wollen, und somit werden sie von den drei Erscheinungsweisen der Natur gefangen genommen. In dieser Position müssen die Lebewesen die materiellen Bedeckungen wechseln, um sich verschiedenen Formen des Gefangenenseins zu unterziehen. Das Gefängnis der materiellen Welt wird vom Brahma unter der Anleitung der Persönlichkeit Gottes erschaffen, und am Ende eines Kalpa wird die ganze Schöpfung von Shiva zerstört. Für die Erhaltung des Gefängnisses sorgt Vishnu, ähnlich wie das staatliche Gefängnis vom Staat unterhalten wird. Jeder, der aus dem Gefängnis des materiellen Daseins entkommen will, das voller Leiden ist, die Wiederholung von Geburt, Tod, Krankheit und Alter, muss daher Shri Vishnu erfreuen, um diese Befreiung zu erlangen. Shri Vishnu kann nur durch hingebungsvollen Dienst verehrt werden. Wenn jemand das Dasein im Gefängnis der materiellen Welt fortsetzen muss, mag er zur zeitweiligen Erleichterung die verschiedenen Halbgötter wie Shiva, Brahma, Indra und Varuna um relative Vorteile zu bitten, doch kein Halbgott kann das eingekerkerte Lebewesen aus dem bedingten Leben im materiellen Dasein erlösen. Das kann nur Vishnu. Und deshalb kann man die höchste Segnung nur von Vishnu, der Persönlichkeit Gottes, erlangen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvase Sasunya Vari Vatsvatya Deja Tharine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivachari Gauravaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Eltern, da darf ich dich bitten, aus meinem Zimmer in diesem schwarzen Shastra-Bett, so weit ist der, so breit ist der, den siebten Kanto in Deutsch rauszuholen. Ich darf nochmal den Text lesen, den wir heute haben. Sattvam rajastama iti prakite gunaste yukta para purusha eka ihasya tate sityaraye hari virincha hareti sangha shrejan sitatra kala sattvatano ninam syo. Übersetzung. Die transzendentale Persönlichkeit Gottes ist indirekt mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, nämlich Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit verbunden. Und nur zur Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der materiellen Welt nimmt er die drei qualitativen Formen von Brahma, Vishnu und Shiva an. Von diesen drei Formen ist es Vishnu die Gestalt der Erscheinungsweise der Tugend, von der alle Lebewesen Nutzen gewinnen können. Der höchste Herr ist immer der Herrscher über die materielle Energie, während das Lebewesen unter den Einfluss der materiellen Energie kommt. Jetzt geht es. Das Lebewesen fällt also unter Kontrolle, während die höchste Persönlichkeit Gottes stets außerhalb dieser Kontrolle weilt. Selbst große Persönlichkeiten wie Brahma und Shiva kommen unter die Kontrolle der materiellen Energie. Obwohl wir in unserem Verständnis kaum die Größe von Shiva oder Brahma ermessen können, sind auch sie nicht unabhängig. Brahma beispielsweise hat die Macht, das ganze Universum zu schaffen. Und wir wissen, was für Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen, wenn wir nur ein einfaches Haus bauen wollen, wie wir es hier in Berlin unter anderem auch in Betracht gezogen haben und sicherlich noch in Betracht ziehen. Brahma schafft das ganze Universum aus, es wird gesagt, aus Samen, das heißt, wohl besser schöpferischen Prinzipien, wenn wir hier das richtig verstehen wollen, müssen wir sicherlich, um in unserem Denken nicht zu, sagen wir, alles, was wir hören, in unsere Wirklichkeit einzuspannen und damit zu Konkretisierungen zu kommen, die nur in unserem kleinen Alltagsleben so vorkommen. Also Brahma nimmt diese schöpferischen Prinzipien, die in Form von Samen da sind, und manifestiert ein gesamtes Universum, was sicherlich nicht einfach ist. Wir können uns also kaum vorstellen, wie machtvoll diese Persönlichkeit sein muss, die in einem Körper aus geläuterter Intelligenz existiert. Shiva nun hat die unvorstellbare Macht, dieses gesamte Universum nach dem Zeitplan Gottes wieder in Schutt und Asche, also wieder in den Zustand der Nichtmanifestation zu versetzen. Doch in beiden Leben sehen wir, dass sie sich bei Schwierigkeiten an Vishnu wenden. Brahma beispielsweise wurde im Verlaufe seiner Schöpfung angehaftet. Das ist ein natürliches Prinzip, was wir im materiellen Leben beobachten können. Der Konditor wird an seine Sahnetorte angehaftet, die er schön fixiert hat. Architekt an den Hausplan, den er hat, ein Mensch an eine Position, die er eingenommen hat. Brahma wurde an seine Schöpfung angehaftet. Und zwar an seine Tochter. Nun wollte er mit dieser Tochter Sexualität genießen, was praktisch ein universaler Skandal geworden wäre, wenn es zustande gekommen wäre. Damit wäre Brahma ein für alle Mal unmöglich gemacht worden und er hätte sicherlich auch die Kraft zu schöpfen verloren. Deswegen, nachdem alle Weisen versucht hatten, ihn davon abzubringen, wandten sie sich hilflos an Rishikesh, den Meister der Sinne, der daraufhin, weil er im Herzen eines jeden weil in Brahma Herz eine Erleuchtung gemacht wird. Deshang Sapata Yukta Nam erklärt Krishna in der Bhagavad Gita, dass er aus Barmherzigkeit zu seinen Devotees mit dem Fackelschein der Erkenntnis die aus Unwissenheit geborene Täuschung vertreibt. Shiva hatte ein noch viel größeres Problem an und für sich. Er, eines der machtvollen Rakshasas, hatte ihn verehrt und ihn um die Segnung gebeten, dass er, dieser Dämon, jedermanns Kopf in tausend Stücke zerbrechen lassen könne, wenn er den nur berührte. Shiva war darauf eingegangen, er hatte die Segnung gewährt, weil der Dämon ihn wirklich mit großer Hingabe verehrt hatte, so sehr, dass er sich Teile seines Körpers abschnitt und sie in das Opferfeuer für Shiva hineinwarf. Also Shiva war beeindruckt, vielleicht nicht gerade, aber doch sehr berührt dadurch. Und damit er aufhörte, gab er ihm also alles. So, nachdem der Dämon die Segnung erteilt hatte, ging er auf Shiva zu, um ihn als erstes zu töten. Das ist natürlich in der Psychologie eines Dämons. Und er wollte nämlich die Frau von Shiva. Und Shiva war also in die fürchterliche Zwangslage gesetzt worden, dass seine eigene Segnung, die sehr machtvoll war, ihn jetzt zum Verderb gereichen sollte. Er musste fliehen. Er konnte nichts mehr dagegen unternehmen und Zuflucht suchen bei Vishnu, der dann die Gefahr abwandte, indem er den Dämon durch seine Vishnu-Maya in Illusion versetzte und ihn geschickt ausschaltete. So, sowohl Brahma als auch Shiva, und wir könnten viele Beispiele geben, das waren nur zwei, haben, obwohl sie mit einer wirklich nicht zu verstehenden, also ich denke, keiner kann es verstehen, Macht ausgeschaltet sind, sie sind abhängig von Shri Vishnu. Deswegen macht Prabhupada hier in der Erläuterung den Punkt, dass die Jivas letztendliches Wohl nur von Vishnu erhalten können, indem sie sich nämlich ihm hingeben und sich in seinem hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Weder Brahma noch Shiva können Befreiung gewähren aus dem Gefängnis der materiellen Welt, denn sie selber sind in diesem Gefängnis drin. Sie selber sind praktisch kosmische Gefängnisinsassen, die nicht die einzelnen Vorfälle in diesem Gefängnis kontrollieren können. Sie können sozusagen für nichts garantieren. So, ein Devotee, der das versteht, gibt sich Krishna hin. Menschen, die dies nicht verstehen, versuchen in diesem Gefängnis Freude zu bekommen und das Leid zu vermeiden. Wenn das Lebewesen, und jetzt kommen wir zu einem hochinteressanten Punkt, ein Punkt, der wir, also einen großen Teil der Vorlesung in Jugoslawien geprägt haben, naja, nicht, doch ja, ich habe versucht, na, zweimal haben wir darüber gesprochen in unseren verschiedenen Tempeln. Das Lebewesen in der materiellen Welt hat zwei Tendenzen. Und diese Tendenzen sind so eingeprägt in die Mentalität, dass sie diese Tendenzen schon gar nicht mehr aufspüren können. Das Beispiel, was gegeben wird in den Schriften, für die Vermischung von materiellen Einflüssen mit der eigenen Persönlichkeit, ist das Beispiel von Zucker, was in Wasser hineingegeben wird. Wenn Zucker in Wasser hineingegeben wird, löst dieser sich auf und man kann ihn nicht mehr vom Wasser unterscheiden. Es wird für die nackten Sinne, die also keine Hilfe haben, als eins wahrgenommen, Zucker und Wasser. So wird auch die ewige spirituelle Persönlichkeit, wenn sie in die materielle Welt kommt, die ewige Identität des Lebewesens, nicht aufgelöst, aber sie verschwimmt. Der Zucker ist ja noch im Zucker, ist ja noch im Wasser gegenwärtig. Man könnte ihn rausdestillieren, nicht rausdestillieren, man könnte das Wasser verdampfen lassen und hätte dann Zuckerkristalle am Ende wieder. Das ist ja der ganze Vorgang, um Salz aus Seewasser zu gewinnen. Da liegt also ein ähnlicher Sachverhalt vor. So, wenn das Lebewesen in die materielle Welt kommt, dann wird es so beeinflusst von materiellen Einflüssen, dass es am Ende keinen Unterschied mehr machen kann zwischen dem, was es selber will und was Maya von ihm will. Mit anderen Worten, die Persönlichkeit verschwindet nicht. Das ist nicht so. Sie geht aber für eine Zeit lang, sagen wir, in die Nicht-Manifestierung über. Prabhupada spricht davon, dass in der spirituellen Welt, in der materiellen Welt, der spirituelle Körper in einer nicht-manifestierten Weise existiert, Michael. Er ist also nicht voll da, aber er existiert. In der spirituellen Welt nun ist der spirituelle Körper und die spirituelle Identität voll manifestiert. In der materiellen Welt jedoch nicht. Und was dann passiert ist, dass zwei Eigenschaften, die die Mayas Einfluss sind, überhand nehmen. Und das sind die Eigenschaften des Genießens und des Beherrschens. Wir mögen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und uns auch mit anderen Menschen vergleichen, einen großen Unterschied feststellen. Zum Beispiel nehmen wir einen Menschen wie Lila Shukha, ein Künstler, hoch 10, und einen Menschen wie Helmut Kohl, der, glaube ich, ich habe ihn einmal singen gehört, das war nicht sehr beeindruckend. Er hat also seine Vorzüge sicherlich auf anderen Bereichen, wenn überhaupt. Und so weiter. Es besteht also ein großer Unterschied zwischen, nehmen wir an, zwischen solchen Individuen. Doch nach der vedischen Analyse ist dort kein Unterschied da, kein großer Unterschied da. Ein Beispiel soll helfen, das zu verstehen. Wenn man auf der äußerlichen Ebene zwei Menschen betrachtet, sehen sie natürlich anders aus. Eine andere Haar- und Augenfarbe und eine anders gestaltete Muskulatur, Körpergröße und so weiter. Wenn man jedoch tiefer geht und in die Organe hineinschaut, sind sie fast gleich. Der Magen von Helmut Kohl und Lila Shukha, naja, der von Helmut ist ein bisschen größer. Aber wenn man noch tiefer hineingeht, wenn man auf die Ebene der Zellen kommt, dann lässt sich kaum ein Unterschied feststellen. Lila Shukha ist ein bisschen vegetarisch, da schon, aber okay, lass es noch tiefer gehen, auf die Ebenen der Atome. Da ist also absolut kein Unterschied mehr. So ist es auch mit den Persönlichkeiten, mit der Individuum, mit dem Individuum. Äußerlich geschehen sind dort Unterschiede. Der eine wünscht sich einen neuen Füllfederhalter und der andere wünscht sich ein neues Grundstück, auf dem er bauen kann. Äußerlich gesehen sind in den Wünschen und in den Einhaftungen schon Unterschiede. Wenn ihr aber tiefer hineingeht, werdet ihr sehen, dass bei jedem Individuum diese beiden Tendenzen zu genießen und zu kontrollieren praktisch die gleiche Triebfeder bringen, und auf dieser Ebene sind wir alles gleich bedingte Seelen, die unter der Herzkrankheit des materiellen Daseins leiden. Wir sind nämlich nicht die Genießenden und wir sind auch nicht die Kontrollierenden. Diese, genau wie Zucker, der sich aufgelöst hat, ist unsere Identität, nämlich als ewige Diener Krishnas, momentan verloren in dieser materiellen Welt. Und stattdessen sind diese beiden, sind wir ausgerüstet mit diesen beiden Tendenzen zu genießen und kontrollieren. Die sind eng miteinander verbunden. Du kannst nicht genießen, wenn du nicht kontrollieren kannst. Stell dir vor, du setzt dich hin mit einem Sonntags-Prasadam-Teller mit den angenehmsten Dingen. Mani Manjari hat ihren Zauberstab geschwungen und Sweetballs produziert. Du sitzt also, nachdem du eine Woche dich gefreut hast vor deinen Sweetballs, willst sie natürlich genießen. Just in diesem Augenblick kommt Bhima vorbei und nimmt dich die Sweetballs und isst sie. In dem Augenblick hattest du eine Situation, die du nicht kontrollieren konntest. Der kleine Bhima hat dich verschmitzt reingelegt und jetzt kannst du nicht genießen, jedenfalls nicht die Sweetballs. Ist ein sehr einfaches und so grobes Beispiel, dass es einem fast leid tut, es gewählt zu haben. Seht das Prinzip, worum es geht. Nur in einer Situation, die wir unter Kontrolle haben, wo also von außen keine Hindernisse für unseren Genuss einbrechen können, können wir unsere Neigung zu genießen ausüben. Deswegen sieht man Menschen, die diesen Wunsch haben zu genießen, alle Arten von Möglichkeiten ausschöpfen, um eine Situation zu schaffen, in die nichts, aber auch gar nichts einbrechen kann. Es ist so der Verteidigungsmechanismus, der auf internationaler, aber auch auf individueller Ebene existiert. Eine Nation, die ihre Vorherrschaft durchsetzen will, wird also Möglichkeiten schaffen, um zu kontrollieren, wie es zum Beispiel die Amerikaner sehr offen tun, sehr frappierend tun. Sie hatten sogar dieses, ich kenne jetzt nicht mehr dieses Programm, SDI, glaube ich, hieß es, wo sie den Weltraum hermetisch abschirmen wollten, damit also auf keine Fälle, damit sie die höchste Kontrolle ausüben können, um eben zu genießen. Es ist interessant, nicht? Diese Eigenschaft zu genießen und ist verbunden mit der Eigenschaft zu kontrollieren. Dort finden wir ein unglaubliches Extrem davon. Das gibt es aber auch auf der individuellen Ebene, wo wir unsere komplexen Verteidigungssysteme eingesetzt haben. Wir sind abgeschirmt seit vielen Geburten von unserem falschen Ego mit den Patriots und wie immer diese Raketen heißen, um also jegliche Kritik von außen, jegliches, sagen wir einmal, Hinterfragen, was von außen an uns herangebracht werden, wegzustecken und wegzuerklären und dann gut als Genießende dazustehen. Das ist also ein Punkt, der natürlich hier jetzt ganz weit ausgeführt werden könnte. Man könnte daraus fast eine Devotee-Psychologie-Vorlesung geben, aber das soll hier nur als, soll nicht, das ist nicht mein Wunsch oder mein Vorhaben. Es reicht, glaube ich, aus, diese beiden Punkte zu machen. Denkt bitte in eurem eigenen spirituellen Leben darüber nach. Mir hat es sehr geholfen, als ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, einfach kritische Fragen an den eigenen spirituellen Fortschritt zu richten. So, solange das Lebewesen in dieser materiellen Welt ausgerüstet mit diesen beiden Tendenzen existiert, wird es ihm schwerfallen, sich Krishna oder Vishnu wirklich zu nähern. Es bleibt mehr oder weniger ein Diener von seiner Viparyaya Smriti, seiner umgekehrten Intelligenz, einer verkehrten Intelligenz. Statt ein Diener zu sein, versucht es, ein Herrscher zu werden, kann es aber doch nie. Prahlad Maharaj gibt ein interessantes Beispiel dafür, wie das Lebewesen versucht, ein Herrscher zu werden, aber scheitert dabei. Er gibt das sehr poetische Beispiel von einem Hirsch, einem Hirschen, wie der Münchner sagen würde, der auf eine Lichtung geht, um dort zu genießen. Der Bach plätschert, die Schmetterlinge die vermehren sich freudig, die Vöglein zirpen und die Sonne strahlt ihm auf den Pelz, dass er sich nur so wohlig streckt. Der Drang zur Sexualität wird stärker in ihm und er kickt entzückt die beiden Hinterbeine zusammen. Doch sieht dieser Hirsch nicht, dass vor ihm ein Tiger auf der Lauer steht mit angespannten Flanken, dessen Schwanz aufgeregt hin und her zuckt, und hinter ihm ein Jäger den tödlichen Pfeil auf die Bogensehne gelegt hat. So genießt der Hirsch eine Situation, die er völlig unter Kontrolle hält. Ich bin auf der Lichtung, ich bin der Oberhirsch und bald kommen die Frauen vorbei, die ich hierher beordert habe und so weiter und so fort. So, Prahlad Maharaj nimmt diese Analogie, es gibt viele dieser Analogien in der vedischen Literatur übrigens, um den illusionären Genuss zu kennzeichnen, für das Lebewesen, was in einem materiellen Leben steckt, welches es versucht, sich einzurichten und zu kontrollieren, und was dann aber immer wieder gestört wird von zwei Faktoren, der Zeit und dem Karma. Im Laufe der Zeit wird uns nämlich das Karma zugeführt, wie ungefähr der Pfeil, der von der Sehne des Jägers auf uns zuschnellt, und der Tod, der auch vor uns lauert. Das Lebewesen ist also, obwohl es sich auf der Lichtung des materiellen Daseins versucht einzurichten, niemals der Kontrollierende und der Genießer, nur in einem ganz engen Verständnis, einem illusionären Verständnis, ist dies möglich. Aber nicht in einem absoluten Verständnis. Seht euch nur die Weltlage an. Also ich habe es nur als ein kleiner kontemporärer Einschieb, also zeitgemäßer Einschieb. Wie froh waren vor drei oder vor noch zwei Jahren die Menschheit, weil man dachte, die beiden Supermächte, Russland und Amerika, ich hätte fast gesagt Algerien, ne? Das wäre ja nicht sehr zeitgemäß gewesen. Russland und Amerika natürlich. Die haben das im irrenden Kriegstomahawk da eingegraben, dadurch, dass Gorbi so nett war und Pistorica und wie da immer das heißt, kann man auszurufen, nicht? Und so weiter und so fort. Und so sind die kontrollwütigen Amis zufrieden geworden und dergleichen. Und jetzt, als die Menschheit sich jetzt da, schön, Abrüstung, endlich, jetzt haben wir eigentlich nur noch den Umweltstummerhack über unserem Kopf lauern, aber zum Glück nicht die Atombomben und dieses alles, das ist ja jetzt wohl endlich vorbei. Mitten in das hinein geht plötzlich so ein tollwütiger, von einem tollwütigen Fuchs gebissenen Saddam los und betriebst da die Welt. Gorbi, der Peace-Liebende, der Frieden-Liebende, macht plötzlich sowas wie in Litauen. Die Lichtung, die so ruhig aussah, wo die Sonne so schön schien, ist plötzlich durch den Einfluss des Karma-Gesetzes völlig gestört geworden. Der Brand ist lichterloh ausgebrannt auf dieser Lichtung. Und der Hirsch, der noch träumte und fantasierte für seinen Sinngenuss, sieht plötzlich die Flammen um sich herum prasseln. Und er merkt, wie aus der Flamme ein Pfeil geschossen kommt und das Brüllen des Tigers, der sich sein Jagdhut nicht entgehen lassen will, erklingt. So, das ist in jeder Hinsicht, in jedermanns Leben der Fall. Die bedingte Seele hat niemals ihr Karma unter Kontrolle und niemals ihren Tod, die mit einer fürchterlichen Vehemenz einbrechen in das Leben der bedingten Seele hinein. Wir haben gestern war es, oder Tage gehen so schnell vorbei, vorgestern war es, auf der Farm ausführliche Gespräche darüber geführt, im Devotee-Kreis, wie illusionär doch Frieden ist in dieser gewalttätigen materiellen Lichtung, wo der Tod einfach eine permanente Tatsache ist. Denn wir haben uns darüber unterhalten, wie wir uns eigentlich sicher fühlen und wie wir zum Beispiel es nicht für nötig halten, Arrangierungen zu machen für irgendwelche Notzeiten. Und ich hatte dann aus eigener Erfahrung gesprochen, hatte gesagt, Prabhu, wenn der Tod ansetzt, wenn ihr ihn wirklich näher hört, dann ist man nicht mehr sehr ruhig. Es ist mir einmal so gegangen, in dieser Operationsphase, wo ich aufwachte während der Operation aus Mangel an Anästhesie, aus einem Betäubungsstoff, und plötzlich mit dem Tod konfrontiert war. Also da ist man froh, wenn man betet. Das ist also so wild, das ganze Nervensystem eskaliert sich, der Geist geht, den muss man wirklich dann kontrollieren, denn der Schmerz macht ihn verrückt. Und Avinash Chandraprabhu hat auch erzählt, sie waren im Libanon gewesen und ein bisschen außerhalb von Beirut, kommt das geografisch hin, ist Beirut im Libanon überhaupt? Ja, außerhalb von Beirut hatten sie ein Haus gehabt und dann ging diese Unruhe zwischen Muslimen und Christen los und zuerst in der Stadt oder östlich von der Stadt fing so ein MG-Feuer an, das beantwortet wurde durch Panzerfaust und so weiter. Und es drehte dann, zog dann näher und näher. Plötzlich dachten die, also jetzt fangen wir besser mit dem Kirtan an. Dann sind die angefangen mit dem Kirtan. Und dann ging direkt 250 Meter neben ihnen das Haus hoch. Ein schönes Zweifamilienhaus. Ging also richtig hoch. Das sahen sie aus dem Fenster heraus. So, der eine Devotee hatte PLO-Erfahrung. Ravanari, der hat gleich die Fenster zu zerschlagen, damit um den Druck auszugleichen, der entstand aufgrund der Druckwelle der Explosion. Sehr weise gehandelt, also das können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Und dann hat mir Avinash Chandra gesagt, der nun wirklich ein sehr nicer Devotee ist, wir wissen, der Zuflucht praktisch. In dem Augenblick, als dieser Druck kam und dann ging also das Gewehrfeuer los, da hat sich eine kleine Persönlichkeitsumwandlung bei ihm getan. Er war nicht mehr so ruhig und cool, wie wir es bei ihm schätzen. Er ist einfach auf die Toilette gerannt mit seinen Beats, seiner Mantrakette. Was man eigentlich nicht tut, das ist nicht der Ort dafür, normalerweise. Aber der hat angefangen zu. Er sagte, er weiß nicht mehr genau, also ich weiß nicht, ob er das da so erzählt hat, er hat mir das jedenfalls mal erzählt. Er weiß nicht mehr so genau, was er genau getan hat. Er hat geschrien auf alle Fälle und hofft, dass es Krishna war, den er angerufen hat. Es ist sehr wild, wenn man wirklich weiß, der Ton ist nur so eine kleine Sekunde entfernt von uns. Das geht mir bei jeder Autofahrt natürlich inzwischen so, weil ich ständig in solchen Situationen bin. Gestern war auch wieder ein Schlingel mit dem Auto, aber das Gesprächsthema war so interessant. Wir sind gleich da, wir sind am Tag hier noch mir Beachtung geschenkt und gleich weiter geredet. Aber lasst uns das jetzt nicht als Untergangsstimmung missverstehen, was ich hier verbreite. Ich möchte eine realistische Einschätzung unseres Gefangenenseins in der materiellen Welt verbreiten durch diese Worte. Und diese Lichtung der Freude in Frage stellen, die Prahlad Maharaj so treffend im siebten Kanto geschildert hat. So ein Devotee, der realistisch sich über diese Dinge informiert aus den vedischen Schriften und diese anwendet, verliert berechtigterweise sein Interesse an dieser illusionierenden Richtung und geht mit größerer Kraft den spirituellen Pfad, der ihm zur Freiheit verschafft. Diese Freiheit ist jedoch erst dann gewährleistet, wenn sie erfolgt auf eine sehr qualifizierte Art und Weise. Du kannst nicht frei sein von der materiellen Welt oder von materiellen Einflüssen, indem du einfach nur aus gesellschaftlichen Bezügen ausbrichst oder familiären Beziehungen ausbrichst. Du kannst erst frei sein, wenn du von dieser Tendenz zu genießen und zu befreien zu kontrollieren, Entschuldigung, frei wärst. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir ein Land wie Albanien, wo jetzt noch nicht politische Freiheit herrscht, sondern noch die typischen Pre-Gorbatschow-Ostblock-Verhältnisse, also absolute Kontrolle, keine Pressefreiheit, keine individuelle Versammlungsfreiheit und. Stellen wir uns jetzt theoretisch vor, es gäbe dort politische Befreiung. Stellen wir uns vor, es gäbe dort dann den Einfuhr von großen Mengen von Heroin oder kleineren Mengen. Gibt es bestimmt jetzt auch da, aber stellen wir uns einen Heroinsüchtigen vor. Ist er befreit durch die politischen Befreiungen? Heroinsüchtige, das wissen die Berliner nicht außer Würde. Das sind Leute, die müssen die Droge bekommen. Sonst rasten sie aus. Also sie werden alles tun dafür. Selbst die Prostitution. Ganz zu schweigen von größeren und kleineren Diebstählen oder regulärer Arbeit. Sie werden alles tun, um das Geld für diese Droge zu bekommen. Ist solch ein Mensch frei in einem politisch befreiten Land? Man kann nicht mal diese Situation kontrollieren. Das regnet hier, oder? Das regnet, das ist so der Dampf, der die Motis, der hier so durchplätschert. Das ist ja indisch in Deutschland, glaube ich, diese Umstände. So, ist euch ein Mensch frei? Solch ein Mensch ist natürlich nicht frei. Solch ein Mensch ist ein Sklave seiner, eben dieser Sucht, die er dort hat. So, man kann sich noch so befreien. Vergiss mal. Danke. Doch, ich finde es erinnert. Ein Bänder, der schon. Gar nicht so schlecht. Man kann ja hier so einen Fächer dann so einen haben. Okay. Der Vorlesen, der hält irgendwie. So, solange man eine bestimmte Mentalität hat, kann man in der äußeren Welt so viel Umänderungen schaffen, wie man will. Man kann sich von hier bis dahin bewegen, von dort nach hier. Man kann heiraten, man kann Ehen auflösen, man kann ganz woanders hingehen, nach Indien, man kann eine andere Partei wählen. All diese Dinge werden uns nichts nützen, solange wir nicht in das Herz schauen und dort diese Eigenschaft zu genießen und zu kontrollieren entdecken und durch systematisch ausgeführten Sadhana zu also beseitigen. Denn seht, das kosmische Gefängnis, so wurde es hier vom Prabhupada bezeichnet, also nicht kosmisch, aber das Gefangensein, das Gefangendasein der bedingten Seele, kann erst dann unterbrochen werden, wenn sie ursprünglich wird, authentisch wird, wenn sie ihre eigene Persönlichkeit wiederentwickelt. Und da wir alle ein ewiges Teil Krishnas sind, göttlich sind, müssen wir die göttlichen Eigenschaften entwickeln, nämlich für Krishna zu handeln und uns Krishnas, also für Krishnas Freude zu handeln, oder für Krishnas Genuss zu handeln, könnten wir auch sagen, und uns Krishnas höchster Führung oder Kontrolle, wenn wir jetzt diese beiden, das beziehen auf diese beiden Worte, zu genießen und zu kontrollieren, uns Krishnas Kontrolle zu, oder Krishnas höchster Führung zu unterstellen. Ein Devotee sollte zu Krishna beten: Krishna, bitte mach, dass mein Plan oder meine Wünsche identisch sind mit deinem Plan oder deinen Wünschen. Denn man kann ein ganzes Leben vergeuden und ein nächstes Leben und übernächstes Leben, 100 oder 1000 Leben in dieser materiellen Welt, wenn man anfängt, die eigenen Wünsche zu genießen und zu kontrollieren, auszuleben. Man macht dann selbst in eine spirituelle Bewegung kommen. Es gibt viele, wo Versuche unternommen werden, die bedingte Mentalität zu reformieren. Ich glaube nicht, dass die meisten gehen eigentlich nicht so tief hinein in die Sache, dass sie die Herzkrankheit aufheben wollen. Nur man kann selbst sagen, wie man im Krishna-Bewusstsein, in einem Ashram oder Tempel leben. Wenn man nicht diese beiden Neigungen entdeckt und durch das Ausüben von hingebungsvollen Dienst umkehrt, sodass man anfängt, für Krishnas Freude zu denken und für sich Krishnas höchster Führung anzuvertrauen, dann wird das Leben auch da nur ein gemischter, hingebungsvoller Dienst bleiben, der mit den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft noch immer versetzt ist. So, hier in diesem Berliner Projekt haben wir die wunderbare Möglichkeit, das zu lernen, denn Krishna hat uns ein so wunderschönes Feld gegeben, dass man einfach hier mit einem Schauer hineinkommt. Gestern also, wurde ganz demütig, als wir da reinfuhren nach Berlin. Es ist halt eine Stadt, die auch eine Herausforderung bildet. Nicht? Das merkt man, wenn man lange nicht in Berlin gewesen ist. Um diese Möglichkeiten wahrzunehmen, müssen wir ein großes Maß an Krishna-Bewusstsein entwickeln, um das auch zu nutzen. So, Hare Krishna, das ist, was ich sagen wollte. Ich wollte auch die Gelegenheit ergreifen, zwei sehr liebenswürdige Freunde Krishnas euch dem Tempel vorzustellen. Das ist einmal Peter, der bestimmt die 2 Meter Grenze durchbrochen hat. Hare Krishna. Und dann kamen die beide schon in Vrindavan waren und auch im Bombay-Tempel und im Münchner Tempel sind und die Mahavirya immer sehr helfen mit, also Peter hilft Mahavirya sehr mit Ratschlägen über die Anlage der Goranga Bhajan Group und so weiter und so fort, und die auch auf die Polentour mitkommen. Ich wollte euch nur vorstellen, damit ihr wisst, wer uns heute Morgen, gestern glaube ich, auch besucht hat, im Fernsehen mitgesungen und getanzt hat. Gut, Hare Krishna, sind hier zu irgendwelche Fragen? Alles für sich klar. Das sind große Herausforderungen in unserem eigenen Leben. Wir müssen sie zunächst einmal entdecken, diese Tendenzen. Denn es ist nicht so einfach, es ist so aufgelöst im Wasser. Zucker. Es ist nicht so sichtbar. Das habe ich eben das Beispiel anders gebraucht, als ich es anfangs gebraucht habe. Auch diese Tendenzen kann man mit dem Zuckerbeispiel im Wasser vergleichen. Sie haben sich so aufgelöst in unser alltägliches Handeln, wie sich Wasser aufgelöst hat, in Zucker aufgelöst hat im Wasser, und es ist da nicht mehr zu sehen. Kann man auch so benutzen. Ja, wieder schon da.
Nein, ich glaube, es komme ich manchmal auch in eine Situation, wo ich über andere bestimmen muss, auch wie die dann sehen. Das ist einfach wieder eine Person. Das ist dann, wenn die es kontrollieren, dann kannst du vielleicht zu dem einfach was
sagen. Ja, ein. Prabhupada hat über grundsätzlich eine Regel gegeben für Menschen, die sozusagen etwas organisieren in einem Ashram. Er hat gesagt, sie müssen den Gedanken haben, dass sie das Beste in jedem Einzelnen hervorbringen sollen. Manchmal ist es nötig, innerhalb eines Tempels, einem Devotee, wo man sieht, dass er aufgrund von Unreife oder Unerfahrenheit einen bestimmten Plan hat, sagen, aber dieser Plan ist nicht sehr gut, sieh nur, was daraus wird, wenn du ihn ausführen würdest, würde nicht im Sinne des Krishna-Bewusstseins sein, oder es würde nicht im Sinne des Ashram sein, es sozusagen. Deswegen möchte ich dich bitten, das so zu machen. So, und ihnen dann erklären, warum das diese andere Art zu handeln zu dem gewünschten Ziel hinführt. Man muss dann immer das im Auge haben, dass man die spirituelle Entwicklung des anderen fördert, sodass er sein Bestes einfach geben kann. Solange das da ist, ist solch eine Kritik, die ein Tempelpräsident und ein Sankirtan-Devoti der anderen Sankirtan-Devotis anleitet, ausübt, also sehr gut. Das spürt auch der andere. Wenn du ihm helfen willst, seinen hingebungsvollen Dienst zu fördern, wird er dir dankbar sein. Wenn du jedoch da etwas sagst, weil es vielleicht mit deinem Plan oder deiner Ansicht nicht unbedingt stimmt und weil du jetzt zeigen willst, wer der Stärkere ist, dann ist das natürlich nicht so spirituell. Hält auch als übler Gestank meistens aus. Gut. Schön, damit sind wir ans Ende dieser Vorlesung gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist sehr schön, wieder in Berlin zu sein. Also man spürt schon richtig die Stadt auf einem Raum springen, nicht? Und viel erwarten. Wir werden sicherlich noch über Fernsehsendungen und verbesserte Fernsehsendungen sprechen in den Wäldern. Angestaubt, da ist es wieder vorne.